Es geht heute Morgen um das Thema über die Auflösung der Ehe. Wir haben uns bereits befasst mit dem Wesen der Ehe und mit der rechten Sorge für die Ehe. Und jetzt soll es über die Auflösung der Ehe gehen. Es geht um die Frage, was löst eine Ehe auf? Zuallererst ganz kurz, der Tod, das ist uns allen klar, nach Römer 7, Vers 2, löst der Tod eine Ehe auf. Ein Mensch, nach diesem Text, ist an seine Frau gebunden, die Frau ist an ihn gebunden, die Partner gegenseitig verpflichtet, bis der Tod sie scheidet. Und so heißt es dann auch in der Verpflichtung, die gelobt wird, bei der Trauung. Der Tod löst eine Ehe auf. Aber als zweites müssen wir feststellen, leider, dass auch eine Scheidung eine Ehe auflösen kann. Zunächst hierzu etwas Grundsätzliches. In Matthäus 19, Vers 6 lesen wir, was Gott zusammenfügte, soll der Mensch nicht trennen. Verboten wird hier was von Gott, nicht etwas, das man nicht tun könnte. Es muss also der Schluss gezogen werden, dass Jesus hier in Matthäus 19 und Gott in 1. Mose 2, welche Stelle in Matthäus 19 zitiert wird, dass Jesus und Gott der Auffassung sind, dass der Mensch eine Ehe auflösen könnte. Hierzu muss allerdings noch Näheres gesagt werden. Eine Scheidung aufgrund von geschlechtlichem Vergehen löst eine Ehe auf. In Matthäus 5 lesen wir, aber ich sage euch, wer immer seine Frau von sich tut, sich von ihr scheiden lässt, es sei denn aufgrund von außerehelicher Geschlechtsverbindung, der macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer immer die, die so ohne Grund geschieden wurde, ehelicht, der begeht Ehebruch. Das Wort, das ich mit außerehelicher Geschlechtsverbindung übersetzt habe, heißt im Griechischen Porneia und wird normalerweise im Deutschen mit Hurerei übersetzt. Als ich dieses Wort im Rieneker Lexikon aufsuchte, das heißt das deutsche Wort, war ich doch etwas befremdet und überrascht, dass das Wort nur von einer Seite her beleuchtet wurde. Und zwar nach der Bedeutung, die das deutsche Wort normalerweise hat. Kaum habe ich das Stichwort gelesen und dann ist schon in der Behandlung das Wort Prostitution erwähnt. Also dieses Wort bedeutet nicht nur Prostitution. Sowohl im Hebräischen als im Griechischen schließt es einmal vorehelichen Geschlechtsverkehr ein, das im Besonderen, das ist die spezielle Bedeutung, aber da genügt ein einmaliges Vergehen, um diesen Begriff, diese Bezeichnung gebrauchen zu dürfen. Aber es kann sich auch hier und da auf den Ehebruch beziehen. Das heißt, dieses Wort für Hurerei, Porneia, wird also gebraucht im engeren Sinne, und dann aber auch im weiteren Sinne. Dieses müssen wir gestatten, wenn wir diesen Vers lesen. Es gibt einige Ausleger, die meinen, dieses Wort sei im engeren Sinne aufzufassen und nur auf einem solchen Grund würde eine Ehescheidung gestattet sein. Aber mir leuchtet nicht ein, warum er den Ehebruch minder schlimm werten wollte, als vorehelichen Geschlechtsverkehr. Es kommt noch eine andere Art von Verbindung in Betracht. Das ist die nicht gesetzliche Eheschließung, die offenbar dann aufgelöst werden soll, wenn es sich herausstellte, dass die jungen Menschen zu nahe verwandt waren. In diesem Fall würde man das auch Porneia nennen oder bezeichnen können. Also, mir scheint, wir müssen hier etwas konsequenter sein und den weiteren Begriff in Betracht ziehen, die weitere Bedeutung. Eine Scheidung aufgrund von geschlechtlichem Vergehen löst eine Ehe auf, und zwar aufgrund von jeglichem geschlechtlichen Vergehen, das im Gesetz verboten wurde. Hier die Schriftstellen Matthäus 5, 31 und 32 und Kapitel 19, die Verse 3 bis 9 und Markus Kapitel 10, die Verse 2 bis 12, wen die Texte interessieren. Es lohnt sich, besonders Matthäus 19 und Markus 10 zu vergleichen und sie nicht als denselben Text zu betrachten. Sie sind zwei verschiedene Begebenheiten. Das ergeht wenn man den Text sorgfältig liest. Sehr schnell werden sie als Paralleltexte betrachtet, sodass dasselbe Ereignis von Markus erzählt würde, das Matthäus bereits erzählt hätte. Diese Texte, Matthäus 5, Matthäus 19 und Markus 10, behandeln den Fall, in welchem ein Partner, der sich in geschlechtlicher Hinsicht nicht vergangen hat, entlassen wird. Also der sich nicht vergangen hat. In diesem Fall wird die Ehe erst gebrochen, wenn einer der Partner sich mit einem Dritten ehelich verbindet und dann Geschlechtsverkehr hat. Lukas 16, Vers 18, das auch herangezogen wird, sagt ebenfalls, dass zu der Entlassung, die alleine nicht genügt, die zweite Verbindung kommen muss, um einen Ehebruch zu haben. Mit ihr geschieht erst der Bruch der vorigen Ehe. Es gibt Ausleger, die machen einen Unterschied zwischen Matthäus und den anderen Evangelien, weil Matthäus sich besonders an die Juden gerichtet hätte. Und die Juden würden also diese Erklärung nötig haben, die Jesus in diesen Texten, besonders in Matthäus 19, geben würde. Aber ich sehe nicht ein, warum nicht auch die anderen Evangelisten oder die anderen Christen, an die die anderen Evangelisten sich richten, nicht ebenfalls eine solche Erklärung geben müssten, denn der Fall, den Jesus erklärt in Matthäus, käme oder müsste nicht nur unter Juden vorkommen. Also ich denke, wir haben die Evangelien alle drei, in diesem Fall, weil Johannes wohl nicht zu diesem Thema spricht, als eine einheitliche Offenbarung Gottes zu betrachten. Also, noch einmal, es geht darum, wenn zwei Leute verheiratet sind und nehmen wir einmal an, der Mann lässt sich von seiner Frau scheiden, aber ohne den Grund des geschlechtlichen Vergehens. Die Frau hat weder vor der Heirat noch nach der Heirat mit einem anderen als diesem geschlafen. Wenn dann diese Ehe geschieden wird, aufgrund der gegebenen Gesetzgebung, dann sagt Jesus, ist die Ehe eigentlich nicht geschieden in Gottes Augen. Aber weil die Frau dann denkt, sie ist geschieden, geht sie und heiratet wieder. Aber Jesus sagt, erst dann mit der zweiten Ehe wird die erste gebrochen, weil dann natürlich ein Beischlaf erfolgt nach der Eheschließung. Und das ist offenbar der Fall, den Jesus hier anspricht, weil es um eine nicht legitime Ehescheidung handelt, die aber in Israel reichlich praktiziert wurde. 1. Korinther 7, 10 und 11 gilt als Wiederholung dieser obigen Stellen. Nun zu einer näheren Betrachtung von einigen Texten. Zunächst Matthäus 5, Vers 32. Ich gebe den Text etwas kürzer wieder, obwohl doch etwas ausgedehnter als normal. Also eine kurze Wiedergabe von Matthäus 5, Vers 32. Aber ich sage euch, ich ist hier betont, wer immer seine Frau von sich tut, sich von ihr scheiden lässt, heißt das, es sei denn aufgrund von außerehelicher Geschlechtsverbindung, der macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer die so ohne Grund geschieden wurde, ehelicht, der begeht Ehebruch. Nun will ich diesen Text in einer längeren Fassung besprechen, und zwar gegliedert. Jesus sagt erstens, wer immer seine Frau von sich tut, das heißt sich scheidet, wenn sie nie mit einem anderen geschlafen hatte, der wird die Ursache dafür, dass sie Ehebruch begeht. Warum? Vor Gott ist seine Ehe mit ihr damit nicht aufgehoben, dass er sie von sich tut und sich von ihr scheidet, zum Beispiel dem Landesgesetz entsprechend. Sie denkt aber, dass ihre Ehe geschieden war und heiratet wieder, was auch normal wäre. Jesus erwartet das offenbar. Mit dieser, der zweiten Heirat aber, schläft sie zum ersten Mal mit einem anderen als ihrem eigentlichen Mann. Darum begeht sie gegenüber ihrem eigentlichen Mann Ehebruch. Die Ursache jedoch für diesen ihren Ehebruch ist ihr erster Mann, denn er hatte sie ohne Grund von ihr geschieden. Jesus sagt, mit anderen Worten, derjenige, der diese ohne Schuld geschiedene, in jetzt in Anführungsstrichen, geschiedene Frau ehelicht, begeht ebenfalls Ehebruch. Denn er schläft dann mit einer Frau, die eigentlich immer noch mit einem anderen verheiratet ist. Jesus sagt ferner, wer immer seine Frau von sich tut und sich scheidet, wenn sie mit einem anderen Mann geschlafen hatte, der wird nicht die Ursache für einen Ehebruch ihrerseits. Warum nicht? Weil er sich in diesem Fall zu Recht von ihr scheiden ließ. Und nun zu Matthäus 19, Vers 9. Hier steht Ähnliches, aber auch Ergänzendes. Zuerst eine kurze Fassung. Aber ich sage euch, wer immer seine Frau von sich tut, das heißt, sich von ihr scheiden lässt, wenn nicht auf außereheliche Geschlechtsverbindung hin, und, jetzt kommt die Ergänzung, jetzt geht er und heiratet. Das erste Mal in Matthäus 5 ging sie und heiratete. Und eine andere ehelicht, der begeht Ehebruch. Und der, der die weggetan wurde, ehelicht, begeht Ehebruch. In einer längeren Fassung könnte das so lauten. Jesus sagt, wer immer seine Frau von sich tut und sich scheidet, wenn sie nie mit einem anderen geschlafen hatte, der begeht Ehebruch, wenn er wieder heiratet, denn er ist immer noch mit der vorigen Frau verheiratet und schläft jetzt mit einer anderen als seiner eigentlichen. Jesus sagt fernerhin, wer immer seine Frau von sich tut und sich scheidet, wenn seine Frau mit einem anderen geschlafen hatte, begeht nicht Ehebruch, wenn er eine andere ehelicht, denn seine vorige Ehe war vor Gott in der Tat geschieden. Es ist dasselbe, wie wenn seine vorige Frau wegen Geschlechtsverkehr mit einem anderen gesteinigt worden wäre, was in Israel früher notwendig war, jetzt aber schwerlich möglich ist. Allerdings ist dieser letzte Satz etwas umstritten. Manchmal heißt es, es war nicht möglich. Es kann auch heißen, dass man das beantragen konnte. Es kommt wohl auch die spontane Steinigung vor, wie in Apostelgeschichte 7 beim Stephanus und auch in schon den früheren Kapiteln der Apostelgeschichte sind die Pharisäer bzw. die Leiter, die Führung in Israel, ist die etwas vorsichtig, weil sie Angst haben, das Volk könnte sich spontan steinigen. Also offenbar kommt die spontane Steinigung vor. Ich weiß aber nicht, wie das dann von den Römern gehandhabt worden wäre. Wir haben noch einen anderen Fall, einen anderen Text, nämlich 1. Korinther 7. Die Scheidung aufgrund von vorsätzlichem Verlassen löst eine Ehe auf. Wir haben den Tod gehabt, wir haben den Fall geschlechtlichen Vergehens gehabt und jetzt haben wir einen dritten Grund für die Auflösung der Ehe, vorsätzliches Verlassen. Und ich will diesen Text besprechen, das heißt kurz, nicht auf alle Einwände und Argumente eingehen. 1. Korinther 7, Verse 12 bis 15 sind der engere Text, aber der ganze Text wäre die Verse 1 bis 15 in Kapitel 7. Und diese Verse möchte ich mir Zeit nehmen zu lesen. was das betrifft, wovon ihr mir schriebt. Es ist etwas Edles, das heißt Wertvolles, wenn ein Mensch keine Frau berührt. Berührung ist Synonym für heiraten, das heißt Begegnung, Berührung ist kennzeichnet das eheliche Verhältnis. Wenn er sie nicht berührt, das heißt, er heiratet keine Frau. Aber wegen der außerehelichen Geschlechtshingabe, welche öfter vorkommen kann, habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede ihren eigenen Mann. Da ist schon die Einehe markiert. Der Mann leiste der Frau die schuldige Pflicht, ebenso auch die Frau dem Manne. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Hört auf, euch einander zu entziehen, außer nach Übereinkunft auf einige Zeit, damit ihr zum Gebet Muße habt. Und kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dieses sage ich aber als Zugeständnis und nicht als Befehl, denn ich wollte, alle Menschen wären wie auch ich selbst. Jedoch hat jeder eine eigene Gnadengabe von Gott. Einer so, der andere so. Aber den Unverheirateten und den Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Gut heißt hier, im Rahmen der Christusbotschaft, die neu auf der Bühne der Heilsgeschichte ist, ist es jetzt auch etwas Gutes, wenn man nicht heiratet. Vorher war es gut, nicht alleine zu sein und zu heiraten. Jetzt kommt etwas Neues hinzu. Es ist gut für sie, sie müssen nicht Angst haben, dass sie etwas Schlechtes tun, wenn sie ledig bleiben. Können sie sich aber nicht enthalten, würden sie gern heiraten. So sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, denn zu glühen. Gott ist da barmherzig. Aber an den Verheirateten weise ich an, nicht ich, sondern der Herr. Eine Frau führe nicht ein Getrenntwerden vom Manne herbei. Wenn sie aber ein Getrenntsein von ihrem Manne herbeigeführt hat, soll sie unverheiratet bleiben, das ist die Christin, oder sich von dem Manne und sich mit dem Manne aussöhnen. Und der Mann soll seine Frau nicht verstoßen bzw. verlassen. Aber den anderen sage ich, nicht der Herr. Das heißt, der Herr hatte zu dieser Frage noch nicht gesprochen, als er auf der Erde war. Und Paulus als Apostel, als Sprachrohr Gottes, muss jetzt etwas Neues an Wort Gottes, an Gottes Offenbarung hinzufügen. Es geht nicht darum, dass er hier nicht inspiriert wäre, sondern es geht um eine vom Herrn geforderte Ergänzung dessen, was der Herr Jesus, als er auf der Erde war, in Matthäus 5 und 19 bereits geoffenbart hatte. Also dieses Mal fügt er als Apostel hinzu. Hat ein Bruder eine ungläubige Frau und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht verlassen oder verstoßen. Er soll nicht denken, er müsste sich jetzt von einer Ungläubigen trennen, weil er nicht mit der Welt paktieren sollte. So streng ist das Verbot nicht, mit der Welt zusammen zu sein. Soll er sie nicht verstoßen. Und eine Frau, eine christliche Frau, die einen ungläubigen Mann hat, und dieser ist einverstanden, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen oder verstoßen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Das heißt, die Ehe ist gut vor Gott. Sie ist von Gott anerkannt. Sie ist Gott heilig. Sie ist auch für die Leute heilig. Sie sind nicht unehelich. Das Evangelium erklärt sie nicht für geschieden. Die Ehe ist geheiligt. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Also der Mann darf sagen, dies ist wirklich meine Frau, auch wenn sie keine Christin ist. Gott anerkennt sie als meine Frau. Er darf mit ihr leben und schlafen. Sonst wären eure Kinder, die aus einer solchen Ehe vorgehen würden, unrein. Aber das ist nicht der Fall. Sie sind gesetzliche Kinder, sind nicht illegitim. Jetzt sind sie aber heilig. Das heißt, alles ist in Ordnung, was das Evangelium betrifft. Nicht, dass sie bekehrt wären oder gerettet würden. Und von der Taufe ist schon gar nicht hier die Rede. Wenn sich der ungläubige Teil aber vom Partner trennt und sich getrennt hält, es geht hier um eine längere Zeit, lass ihn sich trennen und getrennt halten. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht ein Gebundener. Also man darf ihn nicht als einen Verheirateten jetzt betrachten. In Frieden hat uns Gott gerufen. So viel zu diesem, der Text selbst. Jetzt eine Besprechung, zunächst etwas Grundsätzliches zu diesen Versen. Hier wird gesagt, die Ehe bietet einen gewissen Schutz, obwohl der ledigen Stand auch seine Vorteile hätte. Die Ehe bietet also einen gewissen Schutz, weil dann innerhalb dieser Ehe die Triebe zur Erfüllung kommen dürfen. Gott will nicht, zweitens, Gott will nicht, dass Mann und Frau sich trennen, auch nicht aus religiösen Gründen. Die Ehe ist aus der Zeit vor dem Sündenfall hinübergerettet in die Zeit danach und sie ist heute immer noch gültig, auch wenn die zwei verschiedener Religion oder Überzeugung sein würden. Drittens, trennt sich ein Gläubiger, so hat er zwischen zwei Alternativen zu wählen. Er hat sich mit seinem Partner wieder zu versöhnen oder er trennt sich, darf aber dann nicht einen anderen heiraten. Und die Frage ist, ob das überhaupt als Ehescheidung zu betrachten ist. Viertens, trennt sich der Ungläubige, so ist der gläubige Partner in Anführungsstrichen nicht gebunden. Nun etwas zur Autorität des Apostels in dieser Frage, die manchmal in Frage gestellt wird. In den Versen 10 bis 12 erwähnt der Apostel die Lehre Jesu und fügt dann zu dieser Lehre hinzu. Es ist nicht so, dass er sagt, jetzt spreche ich ohne Jesus im Himmel und dann spreche ich durch Jesus vom Himmel. Nicht so, sondern hier geht es nicht um den Jesus, der gerade jetzt, während Paulus schreibt, im Himmel ist, sondern es geht um den Jesus, der vor einigen Jahren auf der Erde war und dort lehrte. Dessen Worte zitiert er hier, beziehungsweise ergänzt er, je nachdem. Dabei weist Paulus in außergewöhnlicher Weise auf seine apostolische Autorität hin. Man beachte den Übergang von Vers 10 zu Vers 12. Er ist einmalig und höchst bedeutsam. In Vers 10 heißt es, nicht ich, sondern der Herr. Hier wird deutlich auseinandergehalten, die zwei Zeitpunkte. Jesus damals, Paulus jetzt. Nicht ich, sondern der Herr damals, als er auf der Erde war. Vers 12, ich, nicht der Herr. Es handelt sich also um neue Offenbarung. Diese Formulierung wird in den Schriften des Paulus nur hier angetroffen und muss genau beachtet werden. Sie zeigt, dass es in seinem Denken klar war, dass die Probleme der Verse 10 und 11 mit Vollmacht vom Herrn Jesus selbst bereits behandelt worden waren, nämlich als er auf der Erde war. Offenbar wird hier Bezug genommen auf Jesu Lehre über die Scheidung, die zur Zeit des Paulus in der Tradition des Evangeliums bereits vorlag und, zumindest später, in den Evangelien schriftlich festgehalten wurde. Das Problem der Verse 12 bis 15 ist jedoch nie zuvor behandelt worden. Hier legt Paulus ein apostolisches Urteil vor, apostolisch in dem Sinne, dass jetzt jemand direkt aus dem Munde Jesu spricht, wie ein Sprachrohr. Hier legt Paulus ein apostolisches Urteil vor, nicht in Bezug auf gesetzliches Entlassen, wie bei Jesus damals, sondern in Bezug auf verantwortungsloses Desertieren, das heißt Verlassen, wegen religiöser Feindseligkeit und Intoleranz. Dieses Urteil spricht er, Paulus, als ein Gebot vom Herrn, in seinem Auftrag. Man vergleiche Vers 25, wo er dieses deklariert. Nun etwas Grundsätzliches, speziell zu Vers 15. Ich lese den Vers noch einmal. Wenn sich der ungläubige Teil aber vom Partner trennt und sich getrennt hält, lass ihn sich trennen und getrennt halten. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht ein Gebundener. In Frieden hat uns Gott gerufen. Lass ihn sich getrennt halten, steht geschrieben. Wenn der ungläubige Ehepartner sich vom gläubigen Teil trennt, hat der Gläubige nicht das Recht, den ungläubigen Partner zum Bleiben zu zwingen. Er soll ihn nicht am Trennungsvorgang hindern. Der Ausdruck »Lass ihn sich getrennt halten« ist verhältnismäßig stark. Er kommt der Aussage gleich, es sei eine Trennung vollzogen. Ausrufezeichen. Der Ausdruck »nicht gebunden« ist für den Gläubigen das Resultat einer solchen Trennung. Meint der Apostel, dass vorsätzliches Verlassen und Bruch so viel wie ein Durchschneiden des Ehebandes bedeutet? Und zwar so vollständig, dass das Ehegelöbnis aufgehoben und der unschuldige Partner so viel wie eine ledige, unverheiratete Person wäre, frei von den Aufgaben und Verantwortungen der Ehe? Kurz gesagt, gleicht vorsätzliches Verlassen in seiner Auswirkung einer gültigen Scheidung? Dem Zusammenhang nach scheint dieses der Fall zu sein. Nicht gebunden, in Anführungsstrichen, steht nämlich der bindenden Aussage von Vers 11 Anfang gegenüber. Das heißt, einmal trennen, einmal nicht gebunden, einmal verpflichtet, einmal nicht gebunden. Fazit, das heißt jetzt Schlussbild. Vorsätzliches Verlassen aus religiösen Gründen ist eine schwere Sünde, das ergeht aus diesem Text. Im Falle des Mannes ist es ein Akt der Untreue seiner Frau und der Unverantwortlichkeit seinem Hause gegenüber. Im Falle der Frau bedeutet Verlassen Rebellion gegen die Ordnung Gottes und des Menschen. Was Jesus bereits voraussah und als Möglichkeit verbot, wird hier Erfahrung und Wirklichkeit. In seiner Sündhaftigkeit kann und tut der Mensch scheiden. Jesus hatte gesagt, das soll der Mensch nicht scheiden. Dabei zitierte er Gott aus 1. Mose 2. Also das wird hier Wirklichkeit. Der Mensch kann offenbar in der Tat scheiden. Was Gott zusammengefügt hat, nicht nur durch außereheliche Geschlechtsgemeinschaft, sondern auch durch einen Willensakt des Desertierens. So viel zur Auflösung der Ehe. Ich komme nun zu meinem letzten Beitrag in diesem Seminar, zu einem vierten. Es geht nun über eine neue Eheschließung. Und zwar möchte ich es so formulieren, nach einer bereits vollzogenen Eheschließung. Das heißt, was ist es um eine Eheschließung, wenn man schon vorher einmal verheiratet war? Und ich gehe jetzt durch die verschiedenen Möglichkeiten. Erstens, wenn eine neue Feier stattfindet, nehmen wir einmal an, man ist noch nicht geschieden von dem gegenwärtigen Ehepartner. Es kommt vor, dass verheiratete Ehepartner nach einer Krise ihr Ehegelöbnis wieder voreinander aussprechen, um ihre Ehe zu erneuern. Als eigentliche Eheschließung kann dieses nicht betrachtet werden, wohl aber als eine Bestätigung und als ein Beitrag zur Gesundung der Ehe. In diese Kategorie gehört auch die sogenannte kirchliche Trauung, über die wir gestern sprachen, denn die eigentliche Eheschließung geschah ja vor dem Standesamt. Zweiter Fall, wenn man zu Unrecht geschieden wurde, dann hat man immer noch einen Ehepartner, weil man zu Unrecht geschieden wurde. Vielleicht nach einem Landesgesetz, das liberal war, aber Gott hätte es nicht gestattet. Was dann, wenn man wieder heiratet? Wenn zu Unrecht geschieden, zwar nach dem Landesgesetz, aber nicht mit biblischem Recht. Eine neue Eheschließung ist in diesem Fall erforderlich, und zwar vom Landesgesetz her, wenn versöhnte Partner wieder zusammenkommen wollen, weil das Landesgesetz es eben erfordert. Wollen die beiden als Ehepartner gelten? Ja. Sie waren nicht vor Gott geschieden, sie hatten sich aber getrennt, es war eine Krise, und sie ließen sich nach dem Landesgesetz scheiden. Dann heiraten sie eben wieder und die Ehe kann weitergeführt werden durch die Gnade Gottes. Ein weiterer Fall. Eheschließung mit einem anderen Partner als dem gegenwärtigen. Wir haben jetzt den Fall des eigenen Ehepartners betrachtet. Eheschließung mit einem anderen Partner als dem gegenwärtigen Ehepartner. Wenn man nicht nach dem Landesgesetz geschieden war, bedeutet eine zweite Eheschließung, wenn man bereits eine Frau hat oder einen Mann, bedeutet dieses in unseren Ländern hier Bigamie. In einigen Ländern würde das Polygamie heißen. Wenn man nach der Schrift zu Unrecht geschieden war, bedeutet eine zweite Eheschließung nach der Schrift Ehebruch. Und es ist eigentlich Bigamie oder Polygamie. Ein dritter Fall von Eheschließung nach einer bereits vollzogenen Eheschließung. Nach Auflösung der Ehe, und zwar mit einem anderen Partner als dem vorigen. Wir haben jetzt den Fall, wo man geschieden war, zu Recht, die Voraussetzung war gültig. Und man war geschieden von der ersten Frau beziehungsweise vom ersten Mann. Und jetzt heiratet man wieder, und zwar mit einem anderen als mit dem vorigen Partner. Ersten, hier gibt es Variationen innerhalb dieses Falles. Erste Variation, wenn der Partner gestorben war. Römer 7, 1 bis 3 und 1. Korinther 7, Vers 39 erlauben eine Wiederheirat. Und ich denke auch, dass die Voraussetzung, die Paulus in 1. Timotheus 3 erwähnt, diesen Fall nicht meint. Ich denke nicht, dass Paulus es verbietet, dass ein Witwer, der wiederheiratet, nicht in Frage kommt für das Ältestenamt. Ich denke, es geht da um Polygamie. Oder Bigamie. Also, wenn der Partner gestorben war, ist es durchaus legitim, wieder zu heiraten. Und ein solcher, wenn er die anderen Voraussetzungen erfüllt, dürfte auch in der Gemeinde vorstehen. Zweite Variation. Im Falle einer Scheidung aufgrund von Ehebruch. In den Stellen Matthäus 5, Matthäus 19, Markus 10 und Lukas 16, das sind die Evangeliumstexte zu dieser Frage, äußert sich Jesus zur Frage der Ehescheidung. Ich möchte das betonen. Das Thema in diesen Texten, die immer wieder angeführt werden, ist nicht Wiederheirat. Das Thema ist Ehescheidung. Er beantwortet die Frage, was ist eigentlich Ehescheidung? Nicht darf man wieder heiraten. Diese Frage wird nicht beantwortet. Das heißt, sie wird nicht gestellt und dann wirklich bewusst beantwortet. Nur indirekt. Das Thema Wiederheirat ist nicht im Blickfeld in den Evangeliumstexten. Es wird jedoch erwähnt im Verlauf der Klärung der Scheidungsfrage. Verboten wird die Wiederheirat, während eine gültige Ehe bereits besteht, aber eben, weil noch kein Bruch der Ehe vorliegt. Mit einer Wiederheirat geschieht in diesem Fall erst dieser Bruch. In keinem Fall spricht Jesus von Wiederheirat nach gestatteter Ehescheidung. Noch einmal, in keinem Fall spricht Jesus von Wiederheirat nach einer gestatteten Ehescheidung. Er spricht nur von Wiederheirat im Falle einer nicht gestatteten Ehescheidung. In sämtlichen Evangeliumstexten geht es darum, dass der, der nach unrechtmäßiger Ehescheidung heiratet, dazu beiträgt, dass die bisherige Ehe auseinandergeht, und dazu tragen beide der zweiten Heirat bei. In solchen Fällen geschieht zweierlei: gesetzliche Scheidung ohne geschlechtliches Vergehen und eine neue Eheschließung mit erstmaligem Beischlaf außerhalb der bisherigen Ehe. Auch in Lukas 16 geht es hierum. Jesus nimmt Wiederheirat nach Ehescheidung sogar als selbstverständlich an. Wenn eine Frau zu Unrecht entlassen wurde, setzt er voraus, dass sie wieder heiratet. Denn sie denkt, sie war geschieden. Wenn sie es nicht tun darf, sagt Jesus, ist es, weil ihre erste Ehe immer noch besteht, noch nicht geschieden war, auch wenn sie es nach dem Landesgesetz war. Aber das Landesgesetz hat zu Unrecht hier verfügt. Jesus klärt sie hier auf. Er klärt sie auf über die Voraussetzungen zu rechtmäßiger Wiederheirat. Nachdem sie Jesus über dieses Thema gehört hat, wird sie die Entlassung, wenn bei keinem der beiden geschlechtliches Vergehen vorlag, nicht als etwas Endgültiges annehmen wollen und wird auf Versöhnung hoffen. Und letztens, Jesus rügt nicht die Wiederheirat als solche, sondern die Wiederheirat nach nicht rechtmäßiger Scheidung. Und nun will ich noch einige Texte besprechen, die eine andere Seite dieser Frage besprechen. Zuerst Jeremia Kapitel 3. Jeremia Kapitel 3, Vers 1. Und er sprach: Wenn sich ein Mann von seiner Frau scheidet, hier wird 5. Mose 24 aus den ersten Versen zitiert. Hier spricht Gott durch den Propheten: Wenn sich ein Mann von seiner Frau scheidet und sie geht von ihm und gehört einem anderen, darf er sie auch wieder annehmen? Ist's nicht so, dass das Land unrein würde? Nach dem Gesetz durfte der entlassene Mann sie nicht wieder zurücknehmen. Aber, jetzt sagt Gott Folgendes: Du hast mit vielen gehurt und sollst wieder zu mir kommen, spricht der Herr. Das ist unser Gott. Jesus sagt, wegen der Herzenshärtigkeit kann einmal vorübergehend etwas geduldet werden, nicht gut geheißen werden, aber geduldet werden, in der Hoffnung, dass Menschen zur Einsicht kommen. Aber Gott handelt ideell. Er ist der ideale Mann und er will seine untreue Braut oder seine untreue Frau Israel wieder zurückhaben, trotz dessen, dass sie weggegangen ist und anderen gehört hat. Das ist Gnade. Und hier tönt schon im Alten Testament das Lied des Evangeliums an. Hier tönt schon die Gnade des neuen Bundes an, von der ich jetzt weitersprechen möchte. Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8. Jesus ging zum Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Damals saß man für die Predigt. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte. Man fragt sich, wie das möglich ist. Es kann sein, dass gerade der Mann, der diesen Schritt begann, der Pharisäer war, der sie hier anklagt, weil es beim Mann nicht so gefährlich war als bei der Frau. Und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Ganz offensichtlich eine Falle, ja? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und wir hätten gern gewusst, was er geschrieben hätte. Oder hatte, ja. Er beugt sich und schreibt in den Sand oder in den Staub. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf, er war immer noch dabei zu schreiben, offenbar, und fragte sie, wo sind sie, Frau? Die Ankläger, hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sagte, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist unser Herr Jesus. 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11. 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte Gottes Königreich nicht erben werden? Werdet nicht irregeleitet, weder Hure, wobei ein einmaliger Akt genügt, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Homosexuelle, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trinker, noch Lästerer, noch Räuber werden Gottes Königreich erben. Wobei die Substantive darauf hindeuten, dass es darum geht, dass man in diesen verharrt, man bleibt in einer Ja-Verhaltung zu diesen Vergehen. Und dieses waren einige von euch. Sie waren solche, aber sie durften umkehren und auf den Ruf Jesu hören. Es ist also möglich für alle diese, zurechtzufinden und Vergebung zu bekommen. Dieses waren einige von euch. Jedoch wurdet ihr gewaschen. Wer den Text vor sich hat, beachte, dreimal gebraucht Paulus hier das starke Gegenüberstellungswort jedoch. Also bei jedem dieser Sätze muss man den Text vorher immer noch in Gedanken haben. Dieses waren einige von euch. Jedoch wurdet ihr gewaschen. Man lese den Text noch einmal. Und dann, jedoch wurdet ihr geheiligt. Man lese den Text noch einmal. Jedoch wurdet ihr gerechtfertigt. Trotz dessen. Das ist Gnade. Vergebungsbereitwilligkeit unseres Gottes. Weil Jesus gestorben ist und die ganze Schuld auf sich genommen hat. Ihr seid gerechtfertigt, gewaschen, geheiligt, kann Paulus sagen, in dem Namen des Herrn Jesus oder durch den Namen des Herrn Jesus. Das heißt, durch seine Person. Der Name wird gebraucht, weil seine Person nicht sichtbar gegenwärtig ist. Das ist anzunehmen, dass es deshalb so ist. Er ist nicht gegenwärtig, dem Gesicht nach, aber er ist da und im Namen heißt, es ist Jesus selbst, der wäscht. Er heiligt, er rechtfertigt vor dem Gesetz Gottes. Und ihr seid gewaschen, geheiligt, gerechtfertigt in dem Geist oder durch den Geist unseres Gottes. Er nimmt das Heil, die Rettung, die Vergebung Gottes und trägt sie hinein in unsere Person und unser Gewissen wird gereinigt. Und jetzt sind wir nicht mehr Ehebrecher. Jetzt sind wir nicht mehr solche, wie Paulus hier aufzählt. Jetzt sind wir gereinigt. Wenn jemand aufgrund des vergossenen Blutes Jesu Christi diese Vergebung in Anspruch nimmt, kann er neu anfangen. Kapitel 6, Vers 20. Was dann? Dann gilt es dem Herrn zu dienen, und zwar mit unserem Leib. Ihr wurdet um einen Preis erkauft. verherrlicht ja Gott in eurem Leibe und in eurem Geiste, welche Gottes sind. Ich bin zweiteilig. Ich habe Geist und ich habe Leib. Und mit meiner ganzen Person, innerem Menschen und äußerem Menschen, soll ich bereit sein, wenn ich erkauft worden bin, für den zu leben, dessen ich eigen bin. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit dieser Tage und wünsche Ihnen Gottes Segen. Aber wenn jetzt noch Fragen da sind, haben wir, denke ich, etwas Zeit, sie zu besprechen. Vielleicht waren Fragen noch von gestern. Ich meine, es war eine kleine Unzufriedenheit hier und da gestern, weil wir nicht die Gelegenheit gaben. Nun, wenn Sie die noch im Gedächtnis haben, können Sie die dann jetzt stellen. Oder etwas zu heute Morgen. Eigentlich wollen wir uns auf solche Fragen beschränken lassen, die also zu dem Seminarthema gehören. Ja, bitte. Wenn keine Fragen da sind, dann... Bitte.
Praktisch, wenn man die Ausführung, die ich jetzt so sieht, eben verstanden hat, heißt das auch einfach, dass die Ehe wirklich im, sozusagen auch unauflösbar ist. Also ich meine, zum Beispiel, es heißt bei dem Korintherbrief, wenn jetzt der Ungläubige will, dass er sich trennt, dann kann es geschehen. Jedoch, wie ist das zum Beispiel dann der Fall, wenn auch der eine ist gläubig, der andere ungläubig und es geht sogar so weit, dass der Gläubige dann ihm geschlagen wird und so weiter. Was soll dann diese Frau, also meistens sind ja dann die Frauen in die Leitungen, trotzdem beim Mann bleiben? Oder wie soll
das sein? Das ist eine sehr wichtige Frage, die immer wieder aufkommt, besonders bei Alkoholikern, aber auch bei anderen Männern, die aus anderen Gründen ihre Frauen misshandeln. Es kommt sogar vor, dass das Umgekehrte der Fall ist. Unser Sohn leitete eine Beratungsstelle für schwere Fälle. Und da kam es vor, dass Frauen ihre Männer verprügelten. Ja? Wie soll man jetzt den Männern raten in solchen Situationen? Also, alles kommt heute vor. Da muss ein anderer Faktor ins Blickfeld gezogen werden, nämlich die Möglichkeit der Flucht vor Schwierigkeiten. Es ist nicht verkehrt, Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. Die Schrift sieht das vor. Allerdings, wenn es klar wird, dass wir nicht fliehen können, zum Beispiel aus der Sklaverei oder aus dem Gefängnis und so weiter, wo Gott uns eingepfercht hat, da dürfen wir dann sagen, dieses kommt auch vom Herrn aufgrund von Römer 8, Vers 28, und dann bejahen wir es und sind bereit zu leiden und zu sterben. Aber wenn ein Weg offen ist, Paulus sagt gerade auch in 1. Korinther 7 zu den Sklaven, hast du eine Möglichkeit, frei zu werden? Darfst sie nehmen, ja. Seinen eigenen Jüngern sagt er, ihr werdet verfolgt werden, aber ihr dürft fliehen, von einer Stadt zur anderen. Und aufgrund davon und ähnlicher Texte, denke ich, ist es nicht verkehrt, wenn eine Frau, beziehungsweise ein Mann, den Partner für eine Zeit verlässt, in Schutz geht, zum Frauenhaus oder irgendwo bei Freunden, wo sie untergebracht ist, dass sie dann in Deckung geht gleichsam. Aber dies wäre noch nicht Grund für eine Ehescheidung, meines Erachtens. Wir müssen immerhin wissen, dass die Ehe, auch wenn der eine Partner körperlich behindert ist und die Ehe gleichsam zu einer Bruder-Schwester-Ehe wird, auch dann die Ehe einfach intakt bleiben muss und sie einfach zusammenleben. Ja? Es gibt solche Fälle, das ist ein schweres Los, aber Gott gibt auch dafür Gnade. Und so möchte ich diesen Fall betrachten. Die Frau bzw. der Mann flieht Aber die Ehe wird nicht aufgelöst. Die Frage ist nur, wie lange. Ja. Andere Frage? Es ging wahrscheinlich etwas zu schnell. Wenn man aufgrund von geschlechtlichem Vergehen geschieden wurde, wird die Ehe aufgelöst. Die Frage der Wiederheirat ist kein Thema für die Bibel. Sie wird angenommen, normalerweise. Wenn eine Ehe zu Recht aufgelöst wird, dann ist Ehe Wiederheirat keine Frage. Das heißt, kein Problem. Man darf wieder heiraten. Scheint mir. Nun, in einem gewissen Sinne, ja, darf, weil die Ehe jetzt aufgelöst ist, ja. Aber das Wort darf muss ja mit einiger Zurückhaltung gebraucht werden. Denn wir müssen den Hintergrund erkennen. Ein Ehebrecher würde ja nach dem alttestamentlichen Gesetz gesteinigt werden. Die Tatsache, dass er noch lebt, macht es möglich für ihn, wieder zu heiraten. Ja? Und unsere Situation macht das möglich. Insofern darf er das tun. Ja? Wie er vor Gott steht, das ist noch eine andere Frage. Ja? Aber die Wiederheirat, oder es steht ihm nichts im Wege, gleichsam wieder zu heiraten. Besser wäre es allerdings nach dem Evangelium, wenn man sich versöhnen könnte. Allerdings, wenn das zu leichtsinnig geschieht, dann haben wir wieder dieselbe Situation wie unter dem jüdischen Gesetz, dass ein Chaos beginnt zu entstehen. Ja?
Dann gibt es ja heute diesen schönen Begriff, der so verallgemeinert wird, Unvereinbarkeit der Charaktere.
Ja.
Der, ja. Aber ich meine es nicht so, sondern wirklich im Ernstfall. Ja.
Ja.
Und es ist ja dasselbe bei einer Ehe. Eine Ehe soll ja auch Entwicklung sein.
Ja.
Miteinander. Und wenn diese Form eigentlich gedacht wird, also dass Tod in der Ehe herrscht, trotz des größten und liebsten Rechts des einen, dann ist das für mich auch keine Ehe mehr. Und da habe ich die Frage, darf man sich dann trennen, wenn wirklich nach allem Bemühen und jahrelangem Bemühen nicht mehr geht. Also es ist kein Gespräch möglich. Es ist nur höchste Aggression oder absolutes Schweigen da. Hm. Und es ist nichts Gemeinsames mehr da.
Hm. Das Landesgesetz sieht eine Ehescheidung als eine Möglichkeit vor, aber die Schrift nicht, denn die Schrift ruft auf zur Buße und zum sich verändern lassen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, kein Charakter unmöglich. Und er kann uns wieder verändern, sodass von der Schrift her eine Ehescheidung nicht gestattet ist. Im Gegenteil, gerade eine solche Ehe wird einen zu einem Druck, wirklich Gott zu suchen. Wir müssen manchmal unsere Grenzen erkennen, damit wir mal unsere Autonomie aufgeben und bereit sind, unseren Schöpfer und Helfer anzuerkennen. Die Gnade Gottes ist größer denn der schlimmste Charakter. Bitte?
In diesem Zusammenhang von dem Vortrag von Ihrer Frage noch eine, die an das Thema von gestern anknüpft.
Ja.
Es ging ja um das Thema, wenn es in der Ehe friedelt. Also stand der Wegbereiter zu dem, was wir heute hatten. Da sagten Sie, dass man vorsichtig damit sein sollte, dem Ehepartner eben zu sagen, was einem an ihm missfällt. Die Frage zielt jetzt in diese Richtung, wie vorsichtig muss man sein oder beziehungsweise wie sollte man die Aussprache, die gegenseitige Aussprache da begrenzen, erst praktisch gesehen. Wir sind ja alle so ein bisschen auch von der Schule her geprägt.
Zu kritisieren.
maximal miteinander zu reden, sich auszutauschen, als vorbeugende Maßnahmen.
Und die erste Konflikt noch zu lassen. Inwieweit gibt es da Grenzen im Austausch oder im Gespräch? Klar, Vorwürfe wohl nicht, man eher auf der Platz. Aber jetzt Vorsicht bei dem, was man dem anderen sagt, und wichtig, der negative Eigenschaft, was zu sagen. Wo kann man da Grenzen?
Ja. Wir haben verschiedene Zeiten der Beziehung Gottes zum Menschen. Wir haben die Zeit vor der Sintflut, Entschuldigung, vor dem Sündenfall, wo Menschen vollkommen sind, sündlos sind. Dann haben wir die Zeit zwischen dem Sündenfall und dem Kommen Jesu. Und in dieser Zeit haben wir das Gesetz, das sehr vieles regelt. Und dann haben wir ab Pfingsten die Zeit, wo der Heilige Geist das von Jesus erworbene Heil in den Menschen hineinträgt. Wo man nicht mehr unter dem Gesetz ist, sondern direkt unter der Herrschaft Gottes als Kind Gottes durch den Heiligen Geist jetzt geführt und getragen wird. Unter dem Gesetz versucht Gott, die Situationen zu regeln, aber es sind immer noch Fälle, die nicht ganz abgedeckt sind vom Gesetz, aber man richtet sich nach einem äußeren Gesetz. So ist beschrieben und jetzt versucht man sich danach zu richten.